Sein als ob. Aneignung und Aushandlung von Identität im Rollenspiel. Von Giulia Pellegrino. Ich nenne es das mimetische Vermögen, die Natur, die die Kultur nutzt, um eine zweite Natur zu schaffen. Das Vermögen zu kopieren, nachzuahmen, Modelle hervorzubringen, Unterschiede auszumachen, anderes zu erschaffen und selbst anders zu werden. Das Wunder der Mimesis liegt in der Kopie, die die Eigenschaft und die Kraft des Originals in dem Maße behält, dass die Darstellung selbst dessen Eigenschaft und Kraft übernehmen kann. Früher sprach man bei diesem Vorgang von Sympathiezauber, der, wie ich glaube, für die Erkenntnis ebenso notwendig ist, wie dafür eine Identität aufzubauen, die auf natürliche Weise verkörpert werden kann. Das ist aus Michael Taussig, Mimesis und Alterität, eine eigenwillige Geschichte der Sinne. Der Funke. Menschen haben mich schon immer fasziniert. Insbesondere die Suche nach dem zutiefst Menschlichen, nach dem Ursprung unseres Wesens, hat es mir von klein auf angetan. Ich wollte nicht nur wissen, wie Menschen werden, wer sie zu einem gegebenen Zeitpunkt sind, sondern auch, worauf dieser Prozess beruht und wie und wann wir diese Fähigkeiten im Laufe unserer Stammesgeschichte erworben haben. Bei meiner Suche nach Antworten stieß ich immer wieder auf den im Rahmen der Natur-Kultur-Debatte behandelten Konflikt darüber, welcher Einfluss in Bezug auf menschliches Verhalten als einflussreicher anzusehen ist. Biologie, Gene oder Kulturerziehung? Für mich erschien diese Zweiteilung von Anfang an wenig zielführend, sodass ich nach Ansätzen suchte, die beiden Positionen fruchtbar miteinander in Einklang zu bringen. Als mir dann schließlich Taussigs Werk, aus dem das eingangs wiedergegebene Zitat stammt, in die Hände fiel, ließen mich bereits diese wenigen Worte nicht mehr los. Sprach sich der Autor doch hier dafür aus, dass der Mensch nicht nur die angeborene Fähigkeit besitzt, sich in andere hineinzuversetzen, sondern auch über die Repräsentation des anderen zu eben diesem zu werden. Das mimetische Vermögen ist also unsere Fähigkeit, über das Nachahmen eines anderen nicht nur Einblick in dessen Wesen zu erlangen, sondern darüber hinaus auch dessen Eigenschaften für sich selbst übernehmen zu können. Gerade Letzteres erregte meine Aufmerksamkeit. Deutet es doch an, dass Menschen durch das Spielen einer Rolle nicht nur empathische Einsichten über jemand anderen erlangen können, sondern auch ihren eigenen Erlebens- und Handlungshorizont über diese Tätigkeit erweitern, indem die Eigenschaften dieser Rolle in das eigene Selbst aufgenommen werden. Für mich ergaben sich hierdurch viele neue Fragen, denen es nachzugehen galt. Wie genau verlaufen diese Einfühlung und Übernahme von Eigenschaften? Wie gestaltet sich bzw. verläuft also dieser Prozess und welche Mechanik liegt ihm zugrunde? Und am wichtigsten, wie und wo lassen sich Prozess und Mechanik bei uns Menschen in Aktion beobachten? Die Antwort auf die letzte Frage lag für mich als langjährige Rollenspielerin recht schnell auf der Hand. Denn wo ließen sich diese Prozesse besser in einem definierten Rahmen beobachten als in einem Rollenspiel? Einem Spiel, dessen Ziel unter anderem darin besteht, erfolgreich eine Rolle bzw. eine fremde Identität zu übernehmen und darzustellen. Da es sich bei Rollenspielen zudem um ein kooperatives Gruppenspiel handelt, sind die in ihnen vorkommenden Handlungen und Themen nicht das Ergebnis der isolierten Vorstellung eines Einzelnen. Rollenspiele und ihre geteilten Fantasiewelten stellen nach dem Soziologen Gary Allen Fine vielmehr kollektive Rohrschachttests dar, mit deren Hilfe wir einen Einblick in kulturelle Entstehungs-, Erhaltungs- und Deutungsprozesse erlangen können. Da in ihnen also die Vorstellungen mehrerer Personen aufeinandertreffen und miteinander in Verhandlung treten, weisen die gespielten Szenen über sich selbst hinaus, indem sie die Strukturen und Prozesse der realen Welt in vereinfachter Form sichtbar machen. Vor diesem Hintergrund beschäftigte ich mich im Rahmen meiner Magisterarbeit in Ethnologie mit Aushandlungsprozessen von Identität auf mehreren Ebenen, und zwar sowohl innerhalb von RPGs als auch zwischen den SpielerInnen. Diese Arbeit war der Beginn einer faszinierenden Reise und spannender Erkenntnisse, von denen ich im Folgenden einige ausgewählte Aspekte vorstellen möchte, um dann am Ende darauf einzugehen, wie diese für die in dieser Essay-Anthologie verhandelten Themen nutzbar gemacht werden können. Zu Beginn werden wir uns ein wenig mit unserem Gehirn beschäftigen, jenem Organ also, das wir während eines Rollenspiels so intensiv zur Schaffung unserer gemeinsamen fantastischen Welten nutzen. Von den Dämonen in unseren Köpfen. Um es gleich vorwegzunehmen, unser Gehirn ist nicht hauptsächlich zum abstrakten Denken da. Wäre dem so, würde es jedem Menschen spielerisch leicht fallen, die Prinzipien der formalen Logik zu verinnerlichen und anzuwenden. Was jedem Menschen ohne das Vorhandensein einer Neurodivergenz wie etwa Autismus jedoch von klein auf überaus leicht fällt, ist das Navigieren in sozialen Situationen. Unser Gehirn ist somit kein Denkorgan, sondern ein Sozialorgan. Sein heutiger Aufbau und seine heutige Funktion sind das Ergebnis eines evolutionären Prozesses hin zu immer mehr psychosozialer Kompetenz innerhalb einer zunehmend von Kultur und gegenseitigen Abhängigkeiten geprägten Spezies. Unser Gehirn ist also hauptsächlich dazu da, uns dabei zu unterstützen, in der kulturellen Umwelt, in die wir jeweils hineingeboren werden, möglichst erfolgreich zu sein. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, bedarf es eines sehr flexiblen, beziehungsweise in der Sprache der Neurowissenschaften stark plastischen Gehirns, da die Variabilität menschlicher kultureller Praktiken so überaus divers ist. Ein stark plastisches Gehirn wie das unsere zeichnet sich dadurch aus, dass es sich Zeit unseres Lebens durch Nutzung entsprechend verändern kann. Das heißt, unser Gehirn ist niemals fertig oder nicht mehr veränderbar. Ganz im Gegenteil, besitzt jede Person genau das Gehirn, das sie sich bis dahin durch eigene Tätigkeit in Anführungszeichen erarbeitet hat. Dies geschieht dadurch, dass die Verschaltungen im Gehirn, grob gesagt die jeweiligen Verbindungsmuster der Synapsen, nicht von Geburt an festgelegt sind, sondern sich nach den Prinzipien des Fire and Wire und des Use it or Lose it jeweils dynamisch entwickeln. Vor diesem Hintergrund offenbart sich auch, warum die gern bemühte Metapher unseres Gehirns als unveränderliche Hardware, auf die unsere jeweilige Kultur als variable Software aufgespielt wird, so gewaltig hinkt. Unser Gehirn ändert seine biologische Struktur durch Nutzung, während bei einem Computer zwar die Software gewechselt werden kann, die Hardware hingegen unveränderlich ist. Nachdem wir uns die dynamische, stets im Werden begriffene Struktur unseres Gehirns vergegenwärtigt haben, wenden wir uns nun den in der Abschnittsüberschrift erwähnten Dämonen zu. Unter diesen sollen hier bestimmte neuronale Aktivitäts- bzw. Kognitionsmuster verstanden werden, die im Wesentlichen unbewusst ablaufen, deren Vorhandensein unserem Bewusstsein also nicht mehr zugänglich ist. Diese Dämonen können sowohl angeboren als auch durch Lernprozesse erworben worden sein. Beispiele für angeborene Dämonen wären etwa unsere grundlegenden Emotionen und die damit verbundenen unwillkürlichen Handlungsmuster. Wenn ich etwa den Geruch nach Verwesung wahrnehme, löst dies in mir Ekel aus, welcher mich wiederum instinktiv zurückweichen lässt, ohne dass ich bewusst darüber nachdenken müsste. Beispiele für erworbene Dämonen sind zum einen solche, die wir durch die Ausübung einer bestimmten Sportart erwerben. Je öfter ich eine bestimmte Bewegung ausführe, desto mehr wird diese automatisiert und desto weniger muss ich bewusst über deren korrekte Ausführung nachdenken. Erworbene Dämonen sind jedoch nicht allein auf die Automatisierung von Bewegungsvorgängen beschränkt, sondern können eine Vielzahl kognitiver Prozesse umfassen. Diese reichen von der Übernahme bestimmter kultureller Praktiken bis hin zu den in der Ursprungskultur vertretenen Werten, die zur Bildung psychologischer Tendenzen führen, die dann fortan unbewusst unser Handeln beeinflussen. So trägt etwa die Praxis von Referaten in Schulen und Universitäten dazu bei, in unserem Kulturkreis so geschätzte Eigenschaften wie die Fähigkeit zur Selbstdarstellung sowie des Vortragens von Informationen einzuüben und als Verhalten zu normalisieren. Gemeinsam ist all diesen Dämonen jedoch, dass sie die kognitive Last auf unser Bewusstsein durch Automatisierung effektiv verringern. Sie tragen damit zu einem reibungslosen Ablauf unseres Denkens und Handelns bei, indem sie sicherstellen, dass die für dessen Funktion notwendigen Energieressourcen nicht unnötig verschwendet werden. Dass und wie mit diesem Prozess jedoch auch durchaus problematische Effekte einhergehen können, werde ich im folgenden Abschnitt näher ausführen. Zum Abschluss dieses Themenkomplexes möchte ich noch auf die im Eingangszitat erwähnten Sympathiezauber bzw. den von Taussig hier angedeuteten magischen Charakter unseres mimetischen Vermögens eingehen. Denn in der Tat mutet der angedeutete Umfang dieser Fähigkeit geradezu unglaublich an. Immerhin soll sie uns ermöglichen, uns wahrhaftig in eine andere Person hineinzuversetzen und zu eben jener zu werden. Eine solche Behauptung würde in einer der fantastischen Rollenspielwelten, in denen sich viele RollenspielerInnen bewegen, kaum Aufmerksamkeit oder gar Verwunderung erregen. Denn dort gibt es einen innerweltlich existierenden Mechanismus, der eine solche Transformation des eigenen Selbst möglich macht. Magie. Da die Existenz einer solchen Macht in der von uns als Realität angesehenen Sphäre mitnichten anerkannt ist, muss es eine andere Erklärung geben, die einer Überprüfung durch wissenschaftliche Methoden standhält. Eine sehr wahrscheinliche Antwort auf die Frage nach dem Ursprung und der neurobiologischen Basis unserer Einfühlungsfähigkeit liegt in den sogenannten Spiegelneuronen, deren Existenz erstmals Anfang der 90er Jahre ins Bewusstsein der Forschung gelangte. Hierbei handelt es sich um eine bestimmte Klasse von Neuronen, die sowohl dann feuern, aktiv werden, wenn jemand etwa den eigenen rechten Arm hebt, als auch dann, wenn ein Gegenüber den rechten Arm hebt. Diese Neuronen spiegeln also das Verhalten eines Gegenübers. Sie werden daher in der Forschung als neurobiologische Grundlage für unsere stark ausgeprägte Empathie- und Mimesisfähigkeit gehandelt. Somit stellen sie auch eine nach den Maßstäben unserer Realität akzeptable Grundlage für die von Taussig angedeutete Magie dar. Mit diesem neurobiologischen Grundwissen gewappnet, beschäftigen wir uns im nächsten Abschnitt nun damit, inwieweit die beschriebenen Dämonen Einfluss auf unser Verhalten im Rahmen eines Rollenspiels und darüber hinaus zeitigen können. Wenn Dämonen bluten. Wir alle spielen Theater. Dieser für eine deutsche Übersetzung überaus passende Titel von Irving Goffmans einflussreichem Werk ist mitnichten nur eine bloße Metapher, sondern spiegelt einen unumstößlichen Fakt der menschlichen Existenz wider. Von klein auf schlüpfen wir in unterschiedlichste Rollen und konstruieren und verhandeln so im Wechselspiel mit unserer Umwelt sowohl unsere Identität als auch unser Selbst. Darüber hinaus kann es immer wieder dazu kommen, dass mehrere Bezugsrahmen bzw. Frames gleichzeitig aktiv sind, in denen dann jeweils unterschiedliche Rollen eingenommen, Identitäten zugeschrieben werden oder Selbstvorstellungen aktiv sind. Eine gerade im Rollenspiel regelmäßig anzutreffende Situation. Bevor wir uns also dem eigentlichen Thema zuwenden, sollten zunächst einige der wichtigsten Begriffe definiert werden. Rolle. Ein Muster von Verhaltensweisen und Einstellungen, das von einer Person in einer gegebenen sozialen Position erwartet wird. Beispielsweise Elternteil, VerkäuferIn, SchülerIn etc. Im Rollenspielkontext der Charakter, den jemand spielt oder die Funktion im Spiel, die diese ausfüllt. Zum Beispiel KämpferIn, MagierIn etc. Identität. Die Bedeutung, die den vom Individuum eingenommenen Rollen, den Gruppen, mit denen es sich identifiziert und der Art, wie es sich selbst sieht, zugeschrieben werden. Beispielsweise die liebevolle Mama von Person X. Selbst. Die Gedanken, Emotionen, Identitäten und Motive, die wir für unser Selbst als konstituierend, also formend betrachten. Situation. Der physische und soziale Kontext, in denen Identitäten, Rollen und Verhaltensweisen eingebettet sind. Situationen unterscheiden sich dabei in ihrer Dauer und durch die hervorstechenden Merkmale. Beispiele hierfür sind etwa die Momente, in denen eine Gruppe von AbenteurerInnen um ihr Überleben kämpft oder die Jahre, in denen sich eine Freundesgruppe zum Spielen trifft. Frame oder Bezugsrahmen. Die Art und Weise, eine Situation wie etwa Spiel oder Einkaufen gehen, zu verstehen und zu organisieren, die auf gemeinsamen Normen, Erwartungen und dem Verständnis davon beruht, was Dinge bedeuten und wie man sich in einer bestimmten Situation zu verhalten hat. Framing ist der oftmals unbewusst ablaufende Prozess, in dessen Rahmen die jeweiligen TeilnehmerInnen ein gemeinsames Verständnis über die Art der Situation, in der sie sich gerade befinden, verhandeln und aufrechterhalten. Frames können zudem Modulationen unterliegen. Ein Beispiel wäre ein ehrlich ausgesprochenes »Ich liebe dich« als ein Frame, das keiner Modulation unterliegt, gegenüber der gleichen Aussage, die in einem ironischen Tonfall getätigt wird und so klar machen soll, dass diese nicht ernst gemeint ist und somit als Spaß gerahmt oder geframed wird. Darüber hinaus können in einer gegebenen Situation auch mehrere Frames gleichzeitig vorkommen. In diesem Fall wird von Laminierungen gesprochen. Innerhalb von Rollenspielen sind laut Gary Allen Fine drei miteinander laminierte oder verschränkte Frames aktiv. Erstens der Primärframe, die wirkliche, reale Welt der TeilnehmerInnen, in denen sie als Personen mit all ihren erworbenen Kenntnissen und Vorstellungen handeln. Zweitens der Spielframe, die Ebene des Spiels, auf welcher die TeilnehmerInnen als SpielerInnen auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Spielregeln handeln. Drittens der Charakterframe, die fantastische Ebene des Spiels, in der die TeilnehmerInnen als Charaktere agieren und die im Grunde genommen einen weiteren, gemeinsam ausgehandelten Primärframe darstellt. Während einer gegebenen Spielsituation wechseln die TeilnehmerInnen fortwährend zwischen den einzelnen Frames, sodass es schon mal zu Irritationen hinsichtlich des gerade angesprochenen Frames kommen kann. Die unter RollenspielerInnen sicherlich allzu bekannte Situation, wenn Verwirrung darüber aufkommt, ob eine Äußerung nun innerhalb oder außerhalb des Spielgeschehens getätigt wurde, stellt hierbei zum Beispiel eine Verwirrung von Primärframe und Charakterframe dar. Nachdem wir uns jetzt die notwendigen Denkwerkzeuge in Form dieser Begriffe und Konzepte angeeignet haben, können wir uns dem weniger technischen Teil dieses Essays widmen. Die zuvor beschriebenen Elemente und auf ihnen basierenden Prozesse sollen anhand von konkreten Rollenspielbeispielen zugänglich und transparent gemacht werden. Und wir werden dabei den Dämonen, die wir im vorigen Abschnitt kennengelernt haben, ein wenig bei ihrer Arbeit über die Schulter sehen. Beispiel A. Folgendes Zitat erfolgte auf die Frage, welcher Charakter am stärksten im Gedächtnis der Spielerin geblieben sei. Es handelte sich um eine Tänzerin, die, in den Worten der Spielerin, ein wenig verkorkst geworden ist und inzwischen verheiratet ist und auf dem Lande wohnt. Pellegrino: Wie kam es dazu, dass sie verheiratet worden ist? Spielerin: Das hat sich so ergeben. War so eine Situation. Alleinstehende Frauen waren sehr in Bedrängnis und diese Tänzerin konnte sich ja auch nicht wehren. Die konnte halt, es war halt eine Tänzerin und ja, da war es halt angesagt. Okay, dann tun wir halt mal so, als wäre ich verheiratet, damit ich hier gut durch die Stadt komme. Ja, dann hat sie leider vergessen, den Ring wieder abzuziehen und als sie dann zu der Familie von dem Scheinehemann gekommen sind, hat die Familie gedacht, sie sind verheiratet. Und da das ein sehr opportunistischer Charakter war, so aus schlechten Verhältnissen, ist auch aus den schlechten Verhältnissen geflohen und dann hat sie sich einfach gedacht, okay, das ist ein sicheres Leben, sollte ich zugreifen. Musste ich leider rollengerecht zu machen, war zu dem Zeitpunkt auch ganz nett, nur leider war das mit dem Abenteuererleben danach dann vorbei. Wenden wir uns direkt mal einigen der Dämonen zu, die in diesem Beispiel anscheinend aktiv sind. Die Spielerin beschreibt, dass sie die Rolle gar nicht anders hätte spielen können, weil die Gegebenheiten innerhalb der Welt, in der diese Tänzerin agiert, ebenso waren. Dämon 1. Eine weibliche, alleinstehende Person sieht sich in dieser Welt vielen Problemen gegenüber, insbesondere wenn sie nur eine Tänzerin ist. Dämon 2. Um diesen Problemen aus dem Weg zu gehen, ist es eine akzeptable Strategie, so zu tun, als sei man verheiratet. Dämon 3. Heiraten stellt für die Tänzerin eine gute Fluchtstrategie aus schlechten Verhältnissen dar. Dämon 4. Als verheiratete Frau musste sie das Leben als Abenteurerin aufgeben. Jetzt mag sich mancher die Frage stellen, warum dieser Charakter in den Ruhestand geschickt werden musste. Die Antwort liegt in diesem Fall im Phänomen des sogenannten Bleed begründet. Dies ist ein unbewusster Prozess, in dessen Rahmen Inhalte, Verhaltensweisen, Vorstellungen, kurzum das, was in diesem Text unter dem Begriff Dämonen firmiert, aus einem Frame in den anderen hineinwirken. Dabei wirken im Falle eines Bleed-In Elemente des Primär-Frames in den Charakter-Frame hinein, während im Falle eines Bleed-Out umgekehrt Elemente des Charakter-Frames in den Primär-Frame hineinreichen. Auf das Beispiel übertragen steht zu vermuten, dass hier eine Form von in den Charakter-Frame hineinblutenden Dämonen vorliegt. Viele der angesprochenen Vorstellungen stammen vermutlich daher, dass der Charakter-Frame hier als realwelthistorisch mittelalterlich konzipiert wurde. Ein Rückgriff auf den Primärframe der Spielerin also. Ein Zwang, die Spielsituation in diesem historischen Kontext innerhalb der Spielwelt zu framen, bestand indes nicht, wie das nächste Beispiel zeigen wird. Beispiel B. Auch dieses Zitat geht auf die Frage nach den Charakteren, die besonders im Gedächtnis geblieben sind, zurück. Das war ein Charakter aus einer World of Darkness-Runde damals noch. Ein Werewolf-Kinfolk und das war deswegen sehr spannend, weil ich wenig Plan von dem System hatte und mir deswegen es war World of Darkness Dark Ages, also mittelalterliches Szenario. Das heißt, ich habe mir ein Bauernmädchen gebaut mit den entsprechenden Skills eines Bauernmädchens und ansonsten eigentlich nicht wirklich mehr. Und das ist eigentlich der Charakter, der sich innerhalb der Spielzeit, das sich am meisten entwickelt hat und am unerwartetsten entwickelt hat, einfach durch das Spiel und die Richtung, in der sich die Abenteuer bewegt haben. Und deswegen fand ich die eigentlich am interessantesten, weil am wenigsten klar war, was aus der mal wird. Auch in diesem Beispiel sind ein paar Dämonen aktiv. Beispielsweise die Dämonen mittelalterliches Szenario und Bauernmädchen. In diesem Fall hat jedoch zum einen kein Bleed-In stattgefunden, da sich die Handlungen, Erlebnisse und die darauf beruhende Entwicklung des Charakters hauptsächlich aus dem Charakter-Frame ergeben haben. Das Bauernmädchen lernte lesen und schreiben und erhielt eine intensive Kampfausbildung, weil sie die impulsive Angewohnheit besaß, sich immer als Erste in den Kampf zu stürzen, da sie den Verlust ihres Lebens, im Gegensatz zu dem eines Werwolfs, als vertretbares Opfer ansah. Zum anderen wirken in den Beispielen zwei verschiedene Dämonen hinsichtlich des Mittelalter-Settings. Im ersten beinhalten die Dämonen Deutungsmuster, die mit unserem historischen Mittelalter in Bezug gesetzt werden. Im zweiten sind die Dämonen der Spielerin nicht durch solche Vorstellungen von historischer Korrektheit beeinflusst, sodass ein freieres Handeln für das Bauernmädchen möglich war. Ein weiterer Weg, wie sich Dämonen im Rahmen von Bleed-Vorkommnissen bemerkbar machen können, ist das Phänomen des sogenannten Ego-Bleed. Hierbei beeinflussen die Handlungen und Erfahrungen eines Charakters die der SpielerInnen. Anders ausgedrückt, in einem solchen Fall wirken sich durch das Spielgeschehen erworbene Dämonen außerhalb der Spielsituation auf das echte Leben von SpielerInnen aus, werden also ein aktiver Teil von deren im Primärframe gelebten Identität selbst. Dass diese Übertragung nicht nur möglich ist, sondern auch wirklich erfolgt, wird von vielen RollenspielerInnen und auch vielen VertreterInnen der wissenschaftlichen Zünfte als durchaus wahrscheinlich angesehen, etwa im Zusammenhang mit Themen der Erziehung, des Lernens sowie des therapeutischen Wertes von Rollenspielen. Ein eindrucksvolles Beispiel in diesem Zusammenhang ist die Geschichte der Rollenspielerin Mallory, die es mit Hilfe ihres Charakters Jack schaffte, einen Weg aus ihrer Depression zu finden. Nachdem sie festgestellt hatte, dass sie keinerlei Symptome zeigte, solange sie spielte, begann sie bewusst, Jack als therapeutische Rolle zu nutzen, bis zu dem Punkt, an dem sie dessen Eigenschaften aus dem Spiel mit in die reale Welt nehmen konnte. Sie selbst beschreibt diesen Vorgang folgendermaßen: In der Lage zu sein, einen Charakter in einem Spiel zu verkörpern, bedeutet in einem gewissen Maße, dass du ihn, sie, es auch im realen Leben verkörpern kannst, wenn es gerade nicht gut läuft. Ich wechsle häufig in den Jack-Modus, wenn ich sehr müde bin und sehr viel zu tun habe oder wenn ich große Angst davor habe, etwas zu tun. Ich mache keinen plötzlichen und vollständigen Wechsel durch, bei dem ich jemand völlig anderes werde, aber seine Persönlichkeit hat Elemente, die ich in mir selbst finden kann und die mir in gewissen Situationen helfen. Womit wir wieder beim mimetischen Vermögen des Menschen angelangt wären. Denn dieser Erwerb von neuen Dämonen erfolgt durch die Übernahme fremder Rollen über das Hineinfühlen in deren Erfahrungswelt. Diese Dämonen wiederum werden umso stärker, je öfter wir in diese Rollen schlüpfen und umso stärker wir uns mit ihnen aufgrund intensiver Immersion und daraus resultierender Freude am Spiel identifizieren. Einmal gebildet und etabliert werden diese Dämonen auch außerhalb des Spielframes immer dann aktiv, wenn ihre TrägerInnen eine ähnliche Situation mit vergleichbaren Rollenanforderungen vorfinden. Die biologische Grundlage, auf der diese Fähigkeit beruht, liegt zum einen in unserer höchst plastischen Gehirnstruktur und zum anderen in den hochentwickelten Simulationsfähigkeiten unseres Denkorgans, die es uns ermöglichen, zu sein als ob. Dämonen zähmen leicht gemacht. Abschließend bleibt nur noch zu klären, wie wir mit all diesen Informationen zu den Dämonen in unseren Köpfen sowie den Möglichkeiten unseres mimetischen Vermögens umgehen wollen und wie wir uns diese für die in Role-Inclusive behandelten Themen nutzbar machen können. Erst einmal bleibt festzuhalten, dass unsere größte Stärke auch gleichzeitig unsere größte Schwäche ist. Unser Gehirn ist nur deshalb so leistungsfähig, weil unser Bewusstsein durch die Bildung von unterbewusst agierenden Dämonen, sprich automatisierten Denkmustern, entlastet wird. So helfen diese Dämonen uns zwar bei unserer kognitiven Arbeit, können jedoch auch dazu führen, dass wir uns in einer Art und Weise verhalten, die wir bewusst so gar nicht wollten und sogar ablehnen würden. Dämonen sind die Grundlage impliziter psychologischer Tendenzen, die sich unter gewissen Umständen als höchst problematisch erweisen können. Unseren im Laufe von Erziehung und kultureller Prägung erworbenen Dämonen sind wir jedoch mitnichten auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Immerhin handelt es sich bei ihnen um gewachsene Strukturen, die durchaus verändert werden können. Klar muss an dieser Stelle aber auch sein, dass ein Umlernen von Dämonen nicht von jetzt auf gleich erfolgen kann, da ihre Änderung mindestens genauso viel Zeit in Anspruch nehmen wird wie ihre ursprüngliche Formung. Eine Möglichkeit, unserer Dämonen Herr zu werden, liegt in der Nutzung von Rollenspielen. Denn wie wir gesehen haben, können wir durch die Übernahme uns fremder Rollen neue Dämonen erwerben und bestehende ändern. Und dabei auch noch jede Menge Spaß und Freude daran haben, es quasi spielerisch lernen. Denn Rollenspiele sind und bleiben Spiele und als solche eröffnen sie uns die Möglichkeit, für eine Weile unseren Primärframe mit seinen sozialen Verflechtungen zugunsten eines ungefährlichen Rahmens zu verlassen. Im RPG können wir uns entspannen und in einer lockeren Atmosphäre neue Handlungsoptionen erkunden und erproben. Und je unterhaltsamer, je freudeintensiver dieses Spiel ist, desto effektiver und weitreichender werden die daraus resultierenden Lerneffekte sein. Damit dies für so viele Menschen wie nur möglich gelingen kann, braucht es die Schaffung eines sicheren Spielraumes, in dem sich alle willkommen fühlen und niemand Angst haben muss, in irgendeiner Form abgelehnt, ausgeschlossen oder abgewertet zu werden. Von fundamentaler Wichtigkeit in diesem Zusammenhang ist es, dass sich alle im gleichen Frame befinden, beziehungsweise den Spielframe unter einer Spaßmodulation betrachten und in der Interaktion locker bleiben können. Wie wichtig diese Lockerheit ist, davon zeugt die Erfahrung der Komikerin Enissa Amani, die im Bestreben auf die Gefühle einer im Rollstuhl sitzenden Zuschauerin zu achten, in ihrer Show keine Witze über diese gemacht hatte. Eben jene Zuschauerin machte nachher deutlich, sich dadurch vom Spaß des Abends ausgeschlossen gefühlt zu haben. Das macht noch einmal eindrucksvoll klar, wie ungemein wichtig es ist, aufeinander zuzugehen und klar zu kommunizieren, was in Ordnung geht und was eben nicht.